Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Sehr verehrte Damen und Herren und Diverse, wir begrüßen
genau,
euch.
Liebe Cis-Menschen.
Ja, und mit Pronouncing
und Cis
und allem, was geht. Alle sind angesprochen.
Genau.
Hoffe ich damit. Wie dem auch sei, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge von Cobains Erben. Und falls ihr auch Hossa Talk hört, dann wisst ihr ja schon, worum es heute gehen wird. Denn im letzten Hossa Talk haben wir mit Michael Blume gesprochen. Und wenn ihr den noch nicht gehört habt, hört euch das Gespräch an. Michael Blume ist immer wieder ein wirklich sagenhafter Gast. Ich bin so froh, dass der uns so gerne mag, weil das ist einfach ein super intelligenter Mensch, der auch wirklich toll über Glauben und religiöse Dinge reflektiert und so. Wie dem auch sei. Also für die, die es noch nicht gehört haben, hört euch das an. Vielleicht sogar vorher, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall während des Talks hat irgendwann Gofi gesagt, Jay, über dieses Thema müssen wir nochmal bei Cobains Erben sprechen. Und wir haben seitdem nicht mehr drüber gesprochen. Ich habe eine Idee, wo der Gofi hin will. Aber wir haben jetzt extra vorneweg gesagt, nee, das soll der mal schön hier im Talk erklären. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal rein, oder, Gofi?
Ja, ich kann ja mal eine kleine Herleitung machen. Das ist, glaube ich, jetzt der richtige Moment. Auch für all die Leute, die den Hossa Talk mit Michael Blume nicht gehört haben. Also wir haben mit ihm gesprochen über sein neues Buch, Rückzug oder Kreuzzug. Es ist ein Buch, der Untertitel heißt Die Krise des Christentums und die Gefahr des Fundamentalismus. Michael Blume beschäftigt sich schon seit Jahren mit Krisen, mit unseren Krisen. Er hat sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt, mit Antisemitismus, mit der Krise des Islam. Und er hat sich jetzt in diesem Buch eben mit der Krise des Christentums beschäftigt. Das klingt schon alles irgendwie ziemlich religiös und theologisch, ist es stellenweise auch. Allerdings ist er nicht Theologe, sondern Religionswissenschaftler. Und er hat sich mit den auch mit den neurologischen Aspekten von Religion, mit Glauben beschäftigt. Also darüber hat er, glaube ich, seine Doktorarbeit gemacht.
Genau.
Jetzt zurzeit ist er der Landesbeauftragte von Baden-Württemberg gegen Antisemitismus. Das ist die richtige Bezeichnung. Also er ist nicht der Beauftragte für Antisemitismus, sondern er ist der Beauftragte gegen Antisemitismus. So, und in dieser Funktion war er also bei uns und als Buchautor bei uns bei Hossa Talk. Und er schreibt etwas, was er uns auch schon mal in einem Hossa Talk erzählt hat, wo wir uns über Glaube und Denken und Glaube und das Gehirn und so beschäftigt haben. Da hat er das damals uns schon mal ein bisschen erzählt. Und in diesem Buch hat er das weiter ausgeführt. Und das hat mich halt total elektrisiert. Und vielleicht würde es sich anbieten, wenn ich die Stelle, auf die ich mich beziehe, vorlesen würde.
Ja, mach das ruhig. Das ist eine gute Idee.
Dann sind wir nämlich alle sozusagen auf demselben Stand, ja?
Genau.
Er beschäftigt sich mit dem...
Und vielleicht könnten wir davor noch sagen, das, worüber wir jetzt sprechen, haben wir in dem Hossa Talk quasi von der religiösen Seite beleuchtet, ne? Spirituell, religiös nachgefragt, was heißt das für den christlichen Glauben, bla 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 bla. Aber dein Gedanke war ja, dass wir das heute mal aus der Kunstperspektive anschauen.
Ne? Ja, also, genau, richtig, weil das, was er beschreibt, betrifft unsere Art zu denken.
Genau.
Wie wir denken, wie wir lesen, wie wir Bilder betrachten und was das mit unserer Kultur macht, was das mit unserem Glauben auch macht. Aber ich denke auch, was das mit unserer Art, wie wir Kunst anschauen, anhören, macht. So, das hat dafür alles Auswirkungen und das finde ich einfach mega spannend. Das hat mich also total elektrisiert. Also er geht aus von den alten hebräischen Texten der hebräischen Bibel, die Entstehung des Judentums, und er schreibt Folgendes. Also das Hebräische ist ja, hat ja ein semitisches Alphabet, ne? Ist eine semitische Sprache.
Okay, genau.
Also jetzt geht's los. Alle semitischen Alphabete, also neben Hebräisch auch zum Beispiel Arabisch, werden linksläufig geschrieben. Also sie gehen von rechts nach links, linksläufig. Alle japhetitischen Alphabete, das sind dann also die anderen, schreiben sich rechtsläufig. Japhetitische Alphabete sind die, die Vokale haben, A, E, I, O, U, und die semitischen Alphabete haben keine Vokale, die haben nur Konsonanten.
Genau.
Und die Vokale, wenn man die liest, muss man sich halt denken. Das ist der Punkt. Inzwischen wissen wir, dank Biologen wie Charles Lumsden und Hirnforschern wie Detlef Linke, dass das Einfügen der Vokale bei semitischen Alphabeten die rechte Gehirnhälfte intensiv fordert. Aus der dazu leichteren Augenführung ergibt sich die linksläufige Schriftrichtung. Also rechte Gehirnhälfte, die Schrift beginnt rechts, verläuft nach links.
Genau.
Später wurden sogar Bilder und Musik aus den Gottesdiensten von Judentum und Islam verbannt. Es entstand eine bis heute wirkende Abscheu gegen Darstellungen und insbesondere Skulpturen des Göttlichen, die die religiöse Erfahrung in der Lesung störten. An die Stelle verschiedener miteinander streitender Gottheiten trat nur in den semitisch alphabetisierten Schriften der Tora und des Korans der eine jenseitige und bildlose Gott allen Lebens. Bis heute können Menschen bei Lesungen dieser beiden Urtexte in tranceähnliche Zustände gelangen. Der bildlose Monotheismus wurde und bleibt vor allem über die Form der semitischen Alphabete erfahrbar. Also irgendwie das Lesen einer Schrift als religiöse Erfahrung sozusagen, ne?
Ja.
Okay, und dann überspringe ich einige Absätze und so und dann geht's etwas weiter unten so weiter. Doch auch die japhetitischen Alphabete entfalteten ihre Stärken, noch bevor sie zum Christentum führten. Weil die Vokale vom Griechischen an bereits enthalten waren, wurde die rechte Gehirnhälfte entlastet und die Schriftrichtung drehte sich. Lesungen gingen nun schneller und klarer denn je. Allerdings entstand als Ergänzung zu den nun sehr abstrakten Begriffen ein Bedarf nach rechtshemisphärischem Ausgleich durch Bilder und Musik. Auch griechische Philosophen hatten schon, ach so, das ist was anderes, okay. Und jetzt noch ein Zitat von Rabbi Sacks, Jonathan Sacks, der 2020 gestorben ist, der also der orthodoxe Oberrabbiner der in England. Ein Zitat von ihm: So würdigte Rabbi Sacks im Vergleich der Alphabettraditionen die gegenseitigen Ergänzungen. Die Griechen gaben dem Westen ihre Philosophie und Wissenschaft, die Juden gaben dagegen ihre Propheten und ihren religiösen Glauben. Und weiter unten: Wir erhielten nahezu all unsere abstrakten Konzepte von den Griechen. Wenn die hebräische Bibel etwas erklären will, präsentiert sie keine Theorie. Sie erzählt eine Geschichte.
Genau.
Und das ist halt super interessant. Und dann, was er halt nicht explizit sagt, was man sich ein bisschen rausziehen muss, also die rechte Gehirnhälfte, das ist die Gehirnhälfte, die vor allen Dingen beschäftigt ist, wenn es um Bilder geht, wenn es ums Lesen zwischen den Zeilen geht, wenn es um Musik geht.
Also und Kreativität.
Kunstgenuss und genau. Kreativität, genau.
Ja. Ja. Also das ist die Seite, die man auch mit Intuition beschreibt, sozusagen.
Ja.
Dinge, die man nicht logisch herführt, aber die sozusagen, wo man plötzlich weiß, so Bauchgefühl und solche Sachen. Das ist alles die rechte Gehirnhälfte. Die linke, so merke ich mir das immer, ist die logische. Links ist logisch.
Links ist logisch, ja.
So merke ich mir immer, wie das quasi unterschieden wird. Und das stimmt auch nicht so 1:1, aber es ist eher die logische und die rechte Gehirnhälfte ist eher die kreative. So kann man das vielleicht
sagen. Ja, das ist so witzig, weil es gibt ja diese Mann-Frau-Stereotypen, ne?
Ja, genau.
Frauen mehr so rechts und Männer mehr so links. Und bei mir und meiner Frau Stini ist es genau umgedreht. Also ich bin total rechtslastig, ne?
Genau.
Rechte Gehirnhälfte und sie ist halt voll links, logisch, ja, Analyse, genau. So.
Genau. Ganz genau.
Intuition geht so.
Ja, die, Ja, die, also diese Männer-Frauen-Kiste, das ist auch wirklich Quatsch, glaube ja. ich. Also mag sein, dass, keine Ahnung, von der Prägung her Jungs eher, keine Ahnung, mathematisch sich orientieren, weil sie traditionell gesehen öfters in irgendwelchen Ingenieurberufen waren oder sind oder so. Und Frauen sozusagen traditionell gesehen eher aus der anderen Ecke kommen. Aber ich glaube, biologisch gesehen ist das Quatsch. Das ist dann wirklich gesellschaftliche Prägung, dass man sagen könnte, okay, das Klischee stimmt irgendwie, aber das ist keine biologische Festlegung. Das ist echt Quatsch.
Nee. Also, es kann so eine persönliche Veranlagung sein, ne?
Ja.
Also ich würde sagen, bei meinen beiden Söhnen kann man das ganz gut sehen. Der eine, würde ich sagen, kommt mehr nach mir. Hm. Der ist stärker rechtshälftig.
Ja.
Der andere, der hat wählt als Kurse in der Schule am liebsten die naturwissenschaftlichen Fächer und so, der ist ganz klar, also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wovon er redet. Ne? Also das ist, ja.
Ja, genau. Also mag sein, dass es da Präferenzen gibt, auch biologischer Natur, so, ne? Also dazu kenne ich mich nicht genug aus.
Es muss Veranlagung geben.
Veranlagung geben.
Ja.
Ich wollte nur sagen, das Männer-Frauen-Klischee halte ich quasi für ein Klischee.
Ja.
Das drückt was aus, aber beide haben beide Hirnhälften und beide können mit beiden arbeiten. Ja. Und der eine hat es mehr so und der andere so. Das lässt sich, glaube ich, nicht biologistisch festlegen. So,
nee.
Das ist wirklich Quatsch.
Ja. Ja. Also jedenfalls nicht aufs Geschlecht.
Ja,
genau. Ja, aber was halt wirklich spannend ist, ne? Das hat Auswirkungen auf ganze Kulturen. Und zwar nicht nur irgendwie, wie sind die Leute drauf, wie reden die, sondern wie wird da gedacht, was bringt so eine Kultur hervor, ja. Welche Werte gelten in so einer Kultur, worauf wird mehr geachtet, was gilt als nicht so wahnsinnig wichtig, weißt du, also welche Schwerpunkte werden auch so gesetzt. Natürlich nicht sofort, zack, sondern das bildet sich über Jahrhunderte, Jahrtausende, Epochen, keine Ahnung, aber am Ende kann man doch ziemlich klar Unterschiede feststellen zwischen den Sprachräumen und zwischen den alphabetisierten Sprachräumen.
Ja, genau. Ich meine, kann man ja einfach auch nochmal, ich meine, darüber haben wir mit Michael Blume ja gesprochen, aber irgendwie, um das nochmal so zusammenfassend zu sagen, dass mit Vokabel, also mit einem Alphabet, was die Vokale hat, kannst du viel klarer ausdrücken, was du sagen möchtest.
Mhm.
So, ne? Michael hat das Beispiel gemacht, das Wort Wort.
Mhm.
Mit Vokalen ist klar, wovon du sprichst, nämlich von dem, was wir Wort nennen. Aber ohne Vokale könnte es auch Wirt oder Wert oder
keine Ahnung, was da noch gibt.
Oder Warte.
Ja, ne? Warte.
Ich warte, also ein Verb sein.
Ja.
Und du musstest dir aus dem Zusammenhang erschließen, was wohl das Wahrscheinlichste ist.
Genau.
Was der Autor sagen möchte.
Genau.
Und das ist ja natürlich irgendwie, deswegen hat ja auch Michael gesagt, klar, oder du hast es gerade vorgelesen, für Wissenschaft, die natürlich möglichst exakt beschreiben will, was sie aussagen möchte, ist ein vokalisiertes Alphabet hilfreich. So.
Ja.
Aber es verleitet natürlich auch zu der Annahme, dass wenn ich Wort sage oder Wert, dass alle anderen genau das verstehen, was ich sagen will, was natürlich nicht stimmt.
Genau.
Weil selbst ein Wort wie Wort oder wie Wert unter Umständen bei dem einen eine andere Geschichte und Prägung und andere Bilder hervorruft oder wie auch immer, als bei jemandem, der es gerade ausspricht. Deswegen haben wir natürlich auch Kommunikationsschwierigkeiten, obwohl wir ein Alphabet mit Vokalen haben.
Genau. Und das führt eben dazu, wenn in einem Text mehrere Worte möglicherweise mehrere Bedeutungen haben können, dass der ganze Text irgendwie auch mehrdeutiger wird. Also der öffnet sich weiter, es wird an vielen Stellen kommt man schneller in den Streit vielleicht sogar oder zumindest ins Gespräch. Was wird denn hier jetzt wirklich gemeint? Und dann gibt es eine Form des Denkens, des Lesens, die sagt, ja, das ist halt so. Es gibt halt mehrere Möglichkeiten, wie man das sehen kann. und ich finde, das sollte so sein und der andere sagt, nee, das sollte anders sein. Und die andere Form zu denken wäre, oder würde zumindest davon ausgehen, dass man sagt, ich nagel das jetzt hier fest, ich bringe das hier genau auf den Punkt, ich versuche so klar, wie es nur irgendwie geht, zu formulieren, so eindeutig, wie es nur irgendwie geht, zu formulieren, so und so soll es sein. So, ne?
Ich meine, und das ist ja, mir ist noch eingefallen, der Witz ist ja, also Texte, die versuchen, es wirklich möglichst ganz genau auf den Punkt zu bringen, wissenschaftliche Texte, sind ja meistens relativ schwer zu lesen oder juristische Texte. Ne? Sind ja schwer zu lesen, weil erstmal die Worte, die benutzt werden, erklärt werden, sozusagen. Also du hast eine Erklärung zu den Worten, die später sozusagen versuchen zu verdichten, worauf derjenige nun ganz genau hinweisen will. Ja. So, was er herausgefunden hat, also ne, was er sagen will. Mhm. Und daran merkst du schon, dass selbst diese Texte, die Vokale haben, wo man sich von der Profession her so viel Mühe gibt, nämlich wissenschaftlich oder juristisch, weil es da wirklich darum geht, dass man es möglichst zu 100% versteht, selbst die ackern sich daran ab, um das begreiflich zu machen und selbst darüber streiten dann später die Juristen immer noch.
Das stimmt.
Oder kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und die Wissenschaftler kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Also selbst da ist diese Brücke, ist dieses Gap nicht ganz zu aufzulösen?
Aber immerhin arbeitet sich ein ganzer Berufsstand daran ab, so stark zu vereindeutlichen, wie es halt nur irgendwie geht, ne?
Genau. Ja, und hat ja auch was für sich, weil man dann sozusagen zumindest in diesen Professionen eine größtmögliche Nähe erreicht, um einen Sinn aus einem Text herauszuholen. Hm. Und im Semitischen, darüber wollen wir jetzt ja auch ein bisschen sprechen, werden halt Geschichten erzählt.
Da werden Geschichten erzählt, genau.
Das finde ich so stark.
Ja.
Da werden halt Geschichten erzählt. Und der Raum, den die Vokale lassen, die es nicht gibt, deutet quasi den Deutungsraum schon an.
Genau, ja. Gut, klar. Auch die Griechen haben Geschichten erzählt, ist logisch, ne?
Alle erzählen Geschichten.
Alle erzählen Geschichten, aber dann wird wahrscheinlich bei den semitischen Menschen, Nationen, Ethnien, wie nennt man das eigentlich korrekt? Da werden Geschichten erzählt, um etwas Wichtiges mitzuteilen auch. Gut, das machen die anderen wahrscheinlich auch, aber die Voraussetzung ist vielleicht eine andere oder die Erwartung an die Geschichte ist vielleicht eine andere. Ich weiß es gar nicht genau.
Ja, mich hat das erinnert. Ich habe ja mal eine Ausbildung zum Konfliktberater und Paar- und Elternberater gemacht. Mhm. Und das ging aus von der, nennt sich positive Psychotherapie. Das ist Nosrat Pezeshkian hat das entwickelt, ne? Eine Psychotherapieform sozusagen, wo Geschichten eine ganz große Rolle spielen. Und wen wundert's? Der Mann kommt aus Persien, ist Bahai sozusagen, also kommt genau aus dem Sprachraum, also wo Geschichten wichtig sind. Und in dieser psychotherapeutischen Form ging es nicht darum, dem Klienten zu erklären, was sein Problem ist, damit er das versteht und dann was daran ändern kann, sondern es geht in dieser Form eher darum, mit dem Klienten zusammen und dazu dienen dann eben Geschichten, die ja mehrdeutig sind, immer, auf einem Weg zu sein, wo der Klient am Ende selber herausfindet, und wenn ich das jetzt ändern würde, dann könnte sich das so und so, das könnte in die und die Richtung gehen. Ne? Also es wird mehr als eine Art, also nicht als ein Festnageln, Festklopfen der Problematik, sondern eher als ein gemeinsamer Weg, in dem sich Deutungsräume öffnen, die auch ein anderes Handeln nahelegen oder eröffnen.
Okay.
Und deswegen eben Geschichten, ganz oft wird dann in solchen Therapiesitzungen einfach mal eine Geschichte vorgelesen, wo der Therapeut denkt, die könnte passen. Und die wird dann aber nicht erklärt oder möglichst wenig, sondern wird dem Klienten quasi mitgegeben Und er soll selber mit dieser Geschichte arbeiten und gucken, was das in ihm auslöst. Das hat mich total daran erinnert. Also.
Gibt es da ein Set an Geschichten sozusagen?
Ja, also es gibt dann Bücher, okay, wo dann auch zum Beispiel, eins heißt, ist bei Fischer, glaube ich, erschienen, von Nosrat Pezeshkian, Der Kaufmann und der Papagei. Und es sind lauter orientalische Geschichten.
Den Titel habe ich schon mal gehört, Der Kaufmann und der Papagei.
Ja, und da sind ganz wundervolle Geschichten drin, ne? Alle so aus dem orientalischen Sprachraum und so weiter, die dann, ja, wo es dann um alle möglichen Themen geht quasi so. Und ich kannte das damals gar nicht, das war so witzig, bei diesen Fortbildungen wurde dann quasi, hat der Fortbilder am Anfang in der Regel von jeder Session auch irgendeine Geschichte vorgelesen. Und dann manchmal auch so Geschichten, wo wir alle da saßen und dachten, wie und was willst du jetzt damit sagen?
Ja, ja.
Weil die so ambivalent waren und unsere Erwartung, ich erkläre dir jetzt mit dieser Geschichte das und das.
Aha.
Oder ich erkläre dir die Wirklichkeit, dagegen gestoßen hat, weil das nicht so leicht zu fassen war.
Ja.
Und wir so, und er ging dann einfach weiter. Der hat dann einfach mit seinen, mit seinen Erklärungen zum eigentlichen Stoff weitergemacht. Und wir so, Moment mal, und der hat sich davon nie beirren lassen. Ja, denk mal drüber nach. So.
Ja, weil, welcher Vergleich drängt sich hier geradezu auf? Ja, Jesus von Nazareth.
Ja, natürlich, genau.
Also hier, sag uns jetzt endlich, wer wirklich in den Himmel kommt und was das wichtigste Gebot. Es war einmal ein Mann, der hatte zwei Söhne.
Ja, genau.
Der eine Sohn sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbe. Und so, ne? Ja, ist doch genau dasselbe. Genau die komische Art zu antworten. Und dann zerbrechen sich halt so Mitteleuropäer wie wir den Kopf, ne? In den Kirchen muss dann darüber gesprochen werden. Und was hat er jetzt damit gemeint? Wer ist der Sohn? Und was bedeutet das, sein Geld auszugeben? Wie kann man das verstehen? Aber das ist möglicherweise die völlig falsche, oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich meine, es kann ja auch sein, dass so eine Geschichte so einen Raum aufmacht und in den kann man dann reingehen. Ne? Eine Geschichte ist dann ein Raum.
Genau.
Und dann kann man sich da natürlich drüber Gedanken machen. Was könnte das Geld sein? Wer ist der Sohn? Wer ist der Vater? Aber man sollte sich wahrscheinlich nicht der Illusion hingeben, dass man das letztgültig klären kann.
Genau. Genau. Ich meine, wir haben ja in der letzten Folge haben wir über es gesprochen.
Ja, genau.
Ne? Da haben wir uns ja im Deutungsgeschäft bewegt. Ne? Wofür steht die Bibliothek? Und also es von Stephen King, für die es nicht gehört haben. Und was soll diese skandalöse Szene am Ende bedeuten? Und so und klar, und so macht man das. Und so machen das, ich sag mal, westlich geprägte Köpfe, die versuchen dann Sinn herauszudeuten und quasi Bedeutungen sagen wir es mal so, Bedeutungen zu fassen zu kriegen.
Ja.
Und das ist ja auch eine Riesenstärke, ich sag mal, des linkshirnigen Denkens oder des vokalisierten Alphabetes, dass man versucht, Sachen zu fassen zu kriegen. Also ich würde auch nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Es bringt einfach unterschiedliche Dinge zum Schwingen.
Ja.
Aber so eine Geschichte, wenn man sie zu sehr ausdeutet, ja, dann nimmt man ihr unter Umständen die Luft zum Atmen, oder?
Ja, ich habe auch das Gefühl, genau. Ich habe auch das Gefühl, also darüber witzeln wir ja manchmal so. Du sagst ja immer, ich bin derjenige, der die Geschichte gerne stehen lassen möchte. Du möchtest gerne wissen, was sie bedeutet. Und in Wirklichkeit ist ja aber beides notwendig. Also, das wissen wir dann ja auch, wenn wir darüber Witze machen. Also es stimmt natürlich, dass man ein Kunstwerk erstmal als Kunstwerk stehen lassen soll. Aber es fordert ja geradezu dazu auf, da dann auch irgendwann anzufangen, rauszufinden, wieso, warum bist du so? Man fragt das Kunstwerk warum bist du so? Was willst du von mir? Ne? Ist ja eine völlig legitime Frage irgendwie.
Ja.
Und dann machen wir das halt so wie bei S, dass wir versuchen, da irgendwelche Verbindungen herzustellen, aber man muss, wie gesagt, man muss dann wahrscheinlich auch die Größe haben zu sagen, kann sein.
Ja, genau.
Möglicherweise hat der Autor sich das so ausgedacht, aber wer sagt, dass der Autor die letztgültige Instanz sein soll, die das klärt. Kann ja auch sein, weißt du, ich meine...
Total. Und ich glaube, also für diesen Gedanken gibt es im semitischen Sprachraum wesentlich mehr Zustimmung oder so gefühltes, natürlich, als im Westlichen, weil wir eben die Bedeutung festnageln wollen. Und wenn die Bedeutung von vorn heraus quasi ungenauer ist,
ja.
Und da ist einfach viel mehr Platz für Deutungen. So. Und ich meine, das ist ja auch das Spannende. Den einen Gedanken wollte ich noch sagen, weil eben, du hast ja diesen schönen Satz vorgelesen, die Menschen, also wir versuchen, die Welt zu erklären oder ein Problem festzunageln, und Menschen aus dem semitischen Sprachraum erzählen Geschichten. Mhm. Und die wollen natürlich genau dasselbe, dass du damit nach Hause gehst, dir Gedanken machst, wieso spricht mich das an, was hat das mir zu sagen und so. Mhm. Aber trauen einfach dem Text zu, der Geschichte zu, dem Kunstwerk zu, mit dir auf einer Reise zu sein.
Ja.
Und die Richtung muss nicht von vornherein festgelegt sein. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, also das finde ich das Starke an dieser Art zu denken. Also die fehlenden Vokale deuten einen Raum an,
ja.
den es sozusagen in den anderen Alphabeten nicht gibt.
Genau. Da stellt sich bei uns halt sehr schnell so ein Gefühl der Unzufriedenheit ein. Und auch so ein Überforderungsgefühl. Das ist doch das ganz normale Empfinden, wenn man ein Kunstwerk präsentiert. So finde ich. Also ja. Zumindest bei uns. Ich weiß nicht, ob das dann in allen Kulturen der Fall ist, aber bei uns ist es so, Leute, die jetzt mit Kunst normalerweise nicht so viel zu tun haben, die machen dann dieses lange Gesicht. Und wenn sie den Künstler persönlich kennen, dann sagen sie, ja, was willst du damit sagen?
Genau.
Und wenn sie den Künstler nicht persönlich kennen und das mehr so ein öffentlicher Kunstraum ist, dann tut man so, als würde man verstehen, was hier gerade läuft. Und guckt so intelligent, so, weißt du? So.
Genau. Mhm. Oder fragt die Fachmänner.
Ja, und die Fachleute, genau. Ja. Ja, genau. Richtig. Da war ich mal bei so einer Kunstperformance, da hat jemand einen Text vorgelesen. Habe ich dir das schon mal erzählt? Und die Worte waren alle selbst ausgedacht und hatten keinerlei Sinn. Also, das war einfach ein Text mit lauter ausgedachten Worten, die wirklich keinen Sinn hatten. Die hatten das war noch nicht mal eine Geheimsprache.
Ja.
Dass man also sagen konnte, dieses Wort bedeutet dies und jenes Wort bedeutet das.
Ja.
Glaube ich zumindest nicht.
Ja.
Der hat das so vorgelesen, und es waren bei diesen Kunst-Happenings sind ja die Leute fast immer so über 60, die da so da sind. die ganzen pensionierten Englischlehrerinnen und so, ne? Die sind da alle.
Genau.
Und ihre Männer.
Mhm. Wann ist fertig?
Wann darf ich nach Hause? Und dieser Mensch, der hat dann seinen Text vorgelesen, und der hörte einfach nicht auf. Also ich wirklich, das ging so 10, 15 Minuten.
Wirklich?
Ja, und das war auf offener Straße, wir saßen so im Dieselregen, ne? Weißt du, es war echt scheiß Wetter auch noch. Also so, und er holte die Macho, Sieg, die ganze Zeit. 15 Minuten, stell dir das mal vor.
Ja, Wahnsinn.
Ja, und die Leute haben nicht angefangen zu lachen oder irgendwie mit Tomaten zu schmeißen, ne? Sondern die haben natürlich alle so geguckt, als würden sie sagen, das ist eine sehr interessante Erfahrung.
Ja.
Ich habe so gedacht, das ist aber echt komisch hier gerade.
Ja.
Das ist ja nur die typische, das macht man dann halt so, oder?
Ja, erinnerst du dich noch an diese wundervolle alte Happe-Kerkeling-Nummer?
Ja, genau.
Das ist genau die Situation.
Das Lamm.
Der Wolf. Und das Lamm ruft, Hurz. Und danach, wie die Leute dann darüber diskutieren. Und er dann in dieser Rolle versucht, darauf einzugehen und so.
Das weiß ich noch. Das war ganz in der Nähe von dem Ort, wo ich früher gelebt habe, wo ich geboren worden bin. In der Nähe von Huchting.
Das ist so ein geiles Ding. Und du bist natürlich als Zuschauer der Happe-Kerkeling-Show super fein raus, weil du ja weißt, dass es nur Quatsch ist.
Ja, genau.
Du weißt das.
Du weißt es.
Und du guckst den Leuten zu und sagst, ja, ihr seid ja alle so blöd und so. Ne?
Aber wenn du dabei gewesen wärst,
hättest du wahrscheinlich genauso.
Ja, aber Das ist ja echt gemein, weil man könnte ja jetzt sagen, ja, das ist aber ein Deutungsraum. Wir öffnen jetzt hier mal den Deutungsraum. Also, ich lasse das mal auf mich wirken. Soll man dann ja auch immer, ne?
Genau.
Man soll das ja alles auf sich wirken lassen und sich dann so überlegen, was das mit einem macht und so. Mhm. Aber wenn du von vornherein von dem Typen verarscht wirst, hast du natürlich verloren.
Total. Na gut, es macht ja schön eben, also es nimmt schön diese Art auf die Schippe, überall etwas drinne zu sehen oder sehen zu wollen, zu müssen, was es eben unter Umständen gar nicht gibt.
Ja.
So, ne? Und das ist ja auch schön ertappt. Ich wollte damit nur sagen, ne? als Fernsehzuschauer ist man dann der Einäugige unter den Blinden.
Ja.
Wenn man dabei gesessen hätte, wäre man unter Umständen nicht sehender als die anderen.
Klar.
Weil das Setting, so wie du es beschreibst, ne, mit diesem Menschen, der diese ausgedachte Sprache vorträgt, nun vorgibt, das soll Gehalt haben.
Ja.
Irgendwie, oder?
Ja, genau. Ja, genau. Es ist halt, es ist ja auch eine satirische Kritik an der modernen Kunst. Also Leute, die einen sehr konservativen Kunstgeschmack haben, sagen natürlich auch, ja, ist ja sowieso scheiße, reimt sich ja gar nicht, ne? Weil alle, und die sind dann ja auch fein raus. Und die wissen ganz genau, Johann Sebastian Bach ist geile Musik und Mozart auch, also alles andere sowieso scheiße, ne? Alles Schlampen außer Mutti. Und von daher ist dann ja auch, die sind sowieso, das ist halt gemein, wenn man sich auf dieses Kunstverständnis der Moderne und der Postmoderne einlässt und sagt, okay, lass es ausprobieren, dann bist du irgendwie auch echt ein leichtes Opfer.
Ja.
Ist eine lustige Kritik auch. Irgendwie ist sie ja nicht ganz unberechtigt.
Nee. Also, aber wie gesagt, die hat natürlich was mit unserem Denken zu tun.
Ja.
Überall eine Deutung haben zu müssen.
Genau, bis wir mal so nett sind und es tatsächlich mal aufgeben, den Anspruch.
Ja.
Weil wir jetzt halt in dieser verregneten Seitenstraße in irgendeiner Stadt sitzen und uns einen Text vortragen lassen, der absolut keine Bedeutung hat. Wir lassen uns dann also mal auf das Spiel ein. Aber normalerweise machen wir das nicht. Normalerweise sagen wir, okay, was soll das denn jetzt bedeuten, verdammt nochmal.
Genau. Ja, und spannend finde ich, also um noch mal kurz zum Unvokalisierten, mein Gott, ich habe echt Schwierigkeiten, das Wort auszusprechen.
Du musst immer Vokabel sagen.
Ja, genau, ich will immer Vokabel sagen. Also zum unvokalisierten Alphabet zurückzukommen. Es ist ja auch total interessant, dass die jüdische Auslegung, also die Mishnah, ne, die nimmt sich ja Texte, also heilige Texte, aus der Tora und erzählt diese Geschichten, die dort erzählt werden, einfach weiter.
Ah.
Ne? Also die Mishnah, wir würden sagen, und gehen dann zum Teil ganz, also aus unserer Sicht, abstruse Wege, die wo wir denken, hä, das steht doch da nirgendwo, das ist doch gar nicht angelegt.
Aha.
Aber die, also die jüdische Auslegung tickt da einfach anders.
Mhm.
Die sagt nicht, der Text will uns dahin führen, zu diesem Punkt, sondern der Text, die Geschichte macht diesen Raum auf und ich erzähle die Geschichte jetzt mal weiter.
Mhm.
Und dann kommen die zu total interessanten Ideen, wo sie dann eben andere Wörter noch mit betrachten. Manchmal erzählen die ihre Geschichten ja auch nur von einem einzigen Wort aus, was dann in einem Text erwähnt wird, sozusagen. Also das ist super spannend und komplett anders Theologie zu treiben, als wie wir das machen.
Ja, das ist total irre. Ich muss gerade daran denken, dass im Judentum eben das Wort, das geschriebene Wort, eben auch einen wirklich wahnsinnig hohen Stellenwert hat. Ne?
Ja.
Stini, meine Frau, beschäftigt sich viel mit jiddischer Literatur. Und es gibt so eine ganz tolle Arbeit in den USA, wo jemand sich auf die Suche gemacht hat nach jiddischer Literatur, nach jiddischen Büchern, weil er gemerkt hat, die verschwinden. Die alten Leute, die noch jiddisch sprechen, die haben diese Bücher stellenweise noch in ihren Regalen stehen, aber die sterben alle und die Bücher werden eben einfach weggeschmissen. Ne? Und dann und nach verschwindet ein riesiger Schatz an jiddischer Literatur. Ich habe leider den Namen des Mannes und den Namen des Buches vergessen. Es gibt ein ganz großartiges Buch darüber, The House of Lost Literature oder Lost Books oder keine Ahnung, müsste ich googeln und in die Shownotes zu schreiben. Ja. Da gibt es eine ganz tolle Geschichte, hat sie mir erzählt. Er macht sich dann also auf den Weg wieder in irgend so ein Kaff in den USA, geht in so eine Synagoge, wo gerade da ist nur noch der alte Rabbiner und kaum noch jemand da und so. Und er hat gehört, er kann da jiddische Bücher abholen. Ja. Er geht da rein und dann steht an der Tür so ein Mülleimer, so ein Papierkorb. Und da liegt das Kommunistische Manifest auf Jiddisch im Papierkorb.
Echt?
Oder das Kapital, weiß ich mehr, eins von den allen. Und er hat gesagt, wollt ihr die wegschmeißen? Und er hat gesagt, der Rabbiner, nee, die wollen wir begraben, wir sind nur noch nicht dazu gekommen.
Ach, wie krass.
Und das, die Pointe der Geschichte ist, die Bücher werden nicht weggeschmissen, die werden begraben. Die werden begraben wie Personen, weil Bücher sind viel zu kostbar, die einfach wegzuschmeißen. Ne?
Ja, ach, wie schön.
Sie waren halt nur noch nicht so dazu gekommen, die zu vergraben. Da hat er die halt mitgenommen, in sein Haus mitgenommen, wo die ganzen verlorenen Bücher untergebracht werden. Ach. So tierisch, oder?
Was für eine tolle Geschichte.
Ja, und was für eine Wertschätzung auch. Ja, genau. Gegenüber dem geschriebenen Wort und gegenüber all dem, was sich dahinter so an Welt aufspannt. Also der Michael beschreibt es in seinem Buch ja auch oder zitiert es, dass das Lesen dieser Worte die eigentliche Gotteserfahrung ist sozusagen. Ne?
Ja.
Dieser bildlose Gott, das ist ja der Unterschied zum Christentum, was dann anfing, Bilder zu machen.
Genau.
Bilder von Jesus und von Maria. Das war natürlich auch sehr stark umstritten, weil dann ich habe das neulich gelesen in einem anderen Buch, in der Ostkirche wurde die Verehrung der Ikone dann irgendwann, hat sich durchgesetzt und wurde dann sogar auch bekannt als eine Art von Glaubensartikel. Ja. Denn also man erweist dem Bild Ehre, aber nicht eigentlich dem Bild, sondern dem, was dargestellt worden ist. Und dieses Dekret oder was die da erlassen haben, das wurde der Kirche unter Karl dem Großen, der karolingischen Kirche, vorgestellt auf Latein. Aber die haben das nicht kapiert. Die haben geglaubt, die würden da Bilder anbeten und nicht den, der dargestellt wird. Und dann haben die gesagt, das ist Gotteslästerung, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und das hat zu diesem Bruch zwischen Ost- und Westkirche geführt. Ne? Aber das war immer ein ganz hart umstrittener Punkt. Die Sache ist, das Christentum konnte sich überhaupt gar nicht dagegen wehren, sozusagen, dass das, woran es glaubt, bildlich irgendwann dargestellt worden ist.
Ja. Aber ja, das ist ja Michaels These, ne?
Das ist Michaels These, genau.
Ja. Ja. Also einfach weil die Notwendigkeit für Bildliches da ist, weil der vokalisierte Text diese Freiräume stiehlt.
Genau. Genau, so. Der macht die eng. Genau, richtig, genau.
Ja.
Der führt zu einer Form von Abstraktion, dass die Bilder sozusagen oder das empfundene Bild sozusagen nicht mehr da ist.
Genau.
Der semitisch alphabetisierte Text wird selbst zum Bild. In der Erfahrung, in der Leseerfahrung wird der selbst zum Bild. Oder meinetwegen zur Musik oder zur Geschichte was weiß ich.
Ja, genau. Ja, das ist, ich finde das total irre, weil es also mir mal wieder zeigt, ne, man ist ja in der Regel ein bisschen eingenommen von der Art, wie man denkt und meint, man würde die Welt schon ganz ordentlich kapieren. So.
Ja, und vor allen Dingen glaubt man, alle denken so.
Ja, genau. Oder? Genau.
Ja, genau. Also ist doch logisch, also steht ja noch.
Genau, und dann wundert man sich, dass man sich streitet über Begriffe oder Aussagen oder sonst wie und unterstellt demjenigen, der das anders hört, liest, wie auch immer, gleich, dass er von der Wahrheit abirrt, dass er quasi nicht mehr Glinus ist, also gläubig in unserem Sinne oder irgendwie sowas. Ne? Also sprich, anstatt, weil es wäre ja andersrum die Chance, sozusagen das, was in der semitischen Form völlig logisch da ist und deswegen streiten die Rabbiner ja auch ständig miteinander über Bedeutungen und Ringen. Aber das geht, also zumindest von der Grundlage würde ich denken, nicht darum, die Beziehung zu kappen, weil Weil naturgemäß klar ist, hier gibt es mehrere Bedeutungen. Ja. Und unser Streit dient dazu, verschiedene Perspektiven deutlich zu machen und damit sozusagen der Wahrheit ein kleines Stückchen näher zu kommen. Mhm. Wir denken aber, wie, du verstehst es so und so. Es ist doch Quatsch, es steht doch hier das und das. Da steht's doch. Ja. Und sofort ist die Unterstellung da, der oder die andere hätte ein irgendwie geartetes Interesse, einen Text zu verbiegen.
Ja.
Ja. Ja, das macht zumindest, also das erklärt zumindest eine Menge von unseren religiösen Problemen.
Ja, aber weißt du, was ich interessant finde, jetzt habe ich einen kleinen Gedankengang, den muss ich mal kurz, ich fange mal an wieder beim Bild, denn ich bin ja manchmal auch bildender Künstler oder wie das heißt, ne? Also ich erstelle Bilder. Oder ich, genau, und dann zeigt man das Menschen. Und dann ist das irgendwie für den Künstler auch eine frustrierende Erfahrung, wenn die Leute sagen, aha, was willst du denn damit sagen? Oder du erzählst eine Geschichte. Aha. Ist das autobiografisch? Nein, das ist einfach eine Geschichte. Ja, aber das hast du doch bestimmt selber auch erlebt. Ja, stellenweise schon, aber darum geht's hier gerade nicht, weißt du? So, das ist echt frustrierend. Also, aber das Bedürfnis, ich kann das Bedürfnis verstehen. Ich kann das Bedürfnis verstehen, davon nicht, von dem Kunstwerk nicht überrumpelt und überfordert zu werden, sondern ungefähr zu wissen, wo man steht. Und das sozusagen einzuengen, den Deutungsraum möglichst eng zu machen, damit man sagen kann, aha, so ist das gemeint.
Ja.
Nächstes Bild. Und, ja. Aber das ist für Künstler ist das ein bisschen frustrierend, ne? Und da würde ich mir wünschen, dass Leute vielleicht ein bisschen mehr Offenheit mitbringen und sagen, okay, ich lasse es mal auf mich wirken. Was entdecke ich denn hier? Welche Aspekte dieses Kunstwerkes sprechen mich an? Welche finde ich total doof? Was passiert, wenn ich mich in diesen Raum reinbegebe? Jetzt überlege ich aber gerade, dass das schon auf der anderen Seite einem gewissen sogenannten postmodernen Denken irgendwie entgegenkommt. Also die sogenannte Postmoderne ist ja eine Zeit, wo man eine ziemlich große Ambiguitätstoleranz haben muss. Denn es gibt wahnsinnig viele Stimmen, die unterschiedliche Dinge sagen und die sind oft nicht kompatibel oder miteinander vereinbar. Und dann braucht man eine gewisse Entspanntheit zu sagen, du siehst das so, ich sehe das so und wir kommen schon irgendwie damit klar. Wir bleiben im Gespräch. Ich sag mal, die Pandemiejahre, da haben wir in der Hinsicht wieder mehr Rückschritte gemacht. Also da bleibt man nicht so gut im Gespräch. Da fordert man schon irgendwie die eine Wahrheit und nur die eine Wahrheit. Ne? Aber grundsätzlich ist unsere Zeit eigentlich davon geprägt, zumindest bisher immer, dass viele mögliche Stimmen gleichzeitig möglich waren. So.
Genau.
Und was mir halt auffällt, ist gleichzeitig, dass es ein vermehrtes Interesse an Kunst gibt, würde ich mal behaupten. Also nicht so sehr, dass Leute mehr und mehr Kunst rezipieren, sondern in der Hinsicht, dass mehr und mehr Leute der Kunst was zutrauen. Also der Kunst zutrauen, etwas Wesentliches über das Leben in dieser Welt zu sagen. Also dieser Aspekt, wo man dann immer so sagt, dass da wird die Kunst schon fast wieder ein bisschen religiös oder so eine Ersatzreligion. Oder so. Und das hat man früher gesagt, vor allen Dingen bei sehr kultivierten und gebildeten Menschen so. Die sind halt nicht in die Kirche gegangen, die sind in die Kunstausstellung gegangen.
Genau.
Aber in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, war das normal, dass zum Beispiel Herbert Grönemeyer oder Bono oder Campino oder wer auch immer, irgendwelche Künstler, Künstlerinnen zu irgendwelchen Talkshows eingeladen worden sind und dann zu irgendwelchen gesellschaftlichen Sachen Stellung beziehen sollten. Ne?
Ja.
Und die waren plötzlich wichtig in politischen Fragen, in allen möglichen Fragen so. Das fällt mir schon ganz lange auf, als würden die Leute sagen, das mit der Wissenschaft hat nicht so gut funktioniert, das mit der Religion hat nicht so gut funktioniert. Okay, dann jetzt die Kunst, so, ne? Ja. Die scheint irgendwie was zu sagen zu haben. Das scheint dem ja entgegenzukommen.
Ja, ja, total.
Weißt du, was ich meine? Worauf ich hinaus will?
Ja. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst, denke ich.
Ja.
Also,
ja.
Ich meine, ist ja vielleicht auch, ich meine, du hast das gerade in zwei Nebensätzen gesagt, okay, die Wissenschaft hat nicht funktioniert, die Religion hat nicht funktioniert. aber es ist die es gibt nun mal die Sehnsucht nach Sinn oder nach Transzendenz, nach irgendwas von was quasi Belang hat, quasi im eigenen Leben zu erfahren und zu verkörpern und so weiter. Ja. So, und der Gedanke, dass die Kunst sozusagen ja nun mal diesen Raum, wo das Ungesagte noch ungesagt sein darf und trotzdem wirken kann, aufmacht, das ist halt an sich tatsächlich nur noch in der Kunst so, würde ich sagen, oder? Also vielleicht noch in einem Naturerlebnis. Aber auch da würde jetzt ein religiöser Mensch sagen, ja, das ist ja die göttliche Kunst sozusagen. Ne? Der Moment, wo du etwas Wesentliches begreifst, ohne dass es dir jemand genau erklärt hat oder dich keine Ahnung, über ein bestimmtes Dogma irgendwo hingeführt hat oder es wissenschaftlich belegt hat, das ist die Kunst, oder?
Ja, das stimmt. Die Kunst und die Religion, denke ich gerade. Also die Religion hat dann ja oder die Religion führt ja auch immer wieder zu neuen Bildern. Also in dem Buch schreibt er, das Judentum führt zu Geschichten. Ne? Aber es führt ja auch, die Religion führt ja auch zu Ritualen, die auch irgendwie eine Form von Bildern sind. Also im Christentum ist es dann eben der Wein, das Brot.
Ja.
Das ist ja ein Bild, das ist dann ja diese Performance, die man dann auch als Gruppe macht. Das ist ja irgendwie ist eine Gruppenperformance eigentlich, ne?
Ja,
und das ist ja auch wie so ein Bild, das mehr beinhaltet, als es auf den ersten Blick sichtbar ist.
Ganz genau.
Wir drauf sind, wir gehen dann also zu diesem Ritual hin, ne? Und okay, das ist jetzt also das Brot. Okay, was bedeutet das Brot nochmal? Das ist jetzt auf jeden Fall Jesus. Naja, das ist ja mehr so symbolisch Jesus, also nicht wirklich Jesus, aber nee, ist immer noch ein Brot, aber irgendwie auch Jesus. Okay, ich esse es jetzt mal so. Okay, scheiße, schon fast runtergeschluckt. Also jedenfalls, das war jetzt echt wichtig für mich. Warum war das jetzt für mich wichtig? Da kommt der Wein schon, ne? Das ist jetzt also das Blut. Nee, das ist ja kein Blut, das ist ja Wein. Ist ja egal, scheiß drauf. So. Und so geht mir das jedenfalls, weißt du?
Ja, klar.
Du versuchst so dieses Bild, was ja voll das komplexe, krasse Bild ist, das versuchst du so zu durchdringen, so, ne? Und das irgendwie auszufasern in irgendwelche rational nachvollziehbaren Sätze, damit du das dann kapierst, damit du nach Hause gehen kannst und sagen kannst, das war sehr gut, ich habe verstanden, was geschehen ist, ne? Kannst du aber nicht. Du kannst es nicht verstehen. Du weißt nicht, warum das wichtig ist. Du weißt noch nicht mal, ob das wichtig ist, in Wirklichkeit, ne? Du glaubst, dass es wichtig ist. Und das ist doch genau wie Kunst, finde ich. Also, du stehst da halt und sagst, es berührt mich gerade tierisch. Ja, warum denn? Na, merkst du es nicht? Es berührt mich wirklich sehr. Ja, was findest du denn gut daran? Keine Ahnung, aber Mann, hör doch mal zu, ne? So ungefähr.
Ja, ich würde ja sagen, dass das Nachdenken und Deuten und Erklären hat seinen Ort und seinen Platz, ne? Wo man Deutungen von mir aus des Abendmahls oder des Kunstwerkes anbietet oder versucht irgendwie zu fassen zu kriegen. Mhm. So. Aber das kann nicht die Erfahrung ersetzen. Oder quasi, wenn man das in die Erfahrung zu doll mit reinnimmt, ist die Erfahrung futsch.
Ja, ja.
Weil sie nur noch ein Deutungsvorgang ist, wie du es gerade karikiert hast, sozusagen.
Ja.
Ne? Und man geht nach Hause und hat den Geschmack von Wein auf der Zunge. Aber das war's dann auch.
Genau, so. Stimmt, hast recht.
Aber eigentlich, also ich finde, es hat beides seinen Platz. Ich weiß nicht, ob du den Worthaus-Vortrag von Siegfried Zimmer neulich über die Todesfuge von Paul Celan gehört hast. Sagenhaft. Also denn das gerade wir Künstler, für uns ist das ein ganz starker Vortrag, weil er diesem weltbekannten Gedicht ganz viel Raum schafft und dann aber auch Deutungsebenen reinholt oder Dinge erklärt, die man einfach nicht weiß. So Und das Ganze, als er das erste Mal vorgelesen hat, habe ich gedacht, what? Ja. Habe ich nicht verstanden. Ja. Null. Also fast gar nicht. Ja. Klar, Anklänge an das jüdische Lager und der Tod kommt aus Deutschland und so. Ja, ja. Mhm. Als er es am Schluss dann nochmal vorgelesen hat, da ging ein ganzer Film in mir ab.
Wow.
Während dieses Gedichtes. Ja. Und dazu hat natürlich auch die Erklärung beigetragen. Und zu erklären, wieso heißt das Todesfuge? Was ist das Fugische daran? Ah. Warum wirken die Worte so und so weiter? Ne? Also dieser Erklärungsmoment hat mir geholfen, einen Zugang dazu zu finden.
Mhm.
So.
Mhm.
Genau, Punkt. Aber genau, ich also beides hat seine Berechtigung, will ich damit sagen.
Ja, verstehe.
Beides hat seine Zeit und seinen Platz. Aber die Erfahrung ist, würde ich sagen, was die Kunst angeht, eigentlich die wichtigere Ebene. Also der Moment, wo du nicht verstehst, aber berührt wirst.
Ja.
Ne? Ich würde mal sagen, das ist die ursprüngliche. Also das ist der Moment, wo dich was umhaut und anspricht und du verzückt wirst.
Aha.
und du in diesen Raum eintrittst und merkst, boah, da kommt mir was entgegen, was ich nicht ganz fassen kann, aber ich mach mal auf.
Ja, so. Ja, ja.
Ich würde mal sagen, das ist die eigentliche Stärke von Kunst, eben das Unsagbare erfahrbar zu machen. So.
Mhm.
Und die Erklärung hat auch eine wichtige Funktion, eine gute und bla 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 und so weiter. Aber man muss es auch nicht gegeneinander ausspielen. Ich würde nur, glaube ich, dafür plädieren, gerade weil Kunst uns sozusagen diesen Deutungsraum weitermacht, also den Horizont erweitert, dass wir sie das machen lassen.
Es ist halt echt komisch, wie sich sofort meine linke Gehirnhälfte meldet, ne? Echt? Wenn du das sagst. Und immer, das ist wie so ein kleines Ding, was immer aus so einer Pappschachtel rausspringen will. Und ich mache den Deckel immer wieder zu und sage, nein, bleib jetzt mal drin. Und der kommt immer wieder raus und sagt, ja, es sind dann nur Gefühle. Und ach, das ist dann nur. Gleich sagt irgendjemand Herz, ne? Und dann kotze ich sowieso schon. Hör mir mit Herz auf, ey. Was soll das denn sein? Herz.
Genau.
Ja, es berührt genau. Mein Herz, ey. Gott, ich bin raus, wirklich. Es wäre für mich hilfreich, wenn ich dafür auch eine Sprache finden würde, die nicht so viel mit Gefühlen zu tun hätte. Also, weißt du, dieser Film bedeutet mir viel. Ich musste sehr weinen. So. Ist mir neulich aufgefallen, dass auf Twitter wahnsinnig viel geweint wird. Also, ist gerade ziemlich en vogue, weinen.
Ja. Ist das?
Total. Also, ich muss weinen. Ganz viele Leute, ich muss weinen. Mir kommen die Tränen. Es ist erstaunlich, wie viel geweint wird. Meine Generation hat nicht so viel geweint, glaube ich.
Nee. Also, nee.
Keine Ahnung. Ist egal. Ich würde halt gerne. Ich finde, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Es ist, und was du auch über das Abendmahl gesagt hast, fand ich total interessant, dass es eben nicht nur ein Deutungsereignis ist, sondern eben auch ein Ereignis, das erlebt werden muss, ne? Dass darin die eigentliche Kraft liegt.
Ja.
Man darf natürlich hinterher dann auch drüber nachdenken.
Ja,
klar.
Ja.
Das versuchen zu verstehen, was da passiert ist.
Ja.
Ich hätte gerne für das Erleben eine andere Sprache als Herz, Gefühl, Bauch. Das ganze Körperding, obwohl es ja eigentlich total körperlich ist, das stimmt ja wirklich. Es ist ja was total Körperliches. Es ist ja.
Wie wäre ein Begriff wie Assoziation?
Ja, das würde mir schon mal helfen. Wäre schon wieder auch sehr linkshälftig, vielleicht. Obwohl,
aber. Ja, der Begriff, aber eigentlich der Vorgang. Ist sehr rechtshäftig, würde ich sagen.
Das stimmt.
Du hörst was, du siehst was, du tust was und das und in dir entstehen Bilder dazu, weiterführende Gedanken, irgendwie ein spielerischer Raum entwickelt sich, der dich an nochmal woanders hinführt und so.
Ja.
Und so ähnlich funktioniert ja eben auch die Mischnah. Also das, was ich vorhin erzählt hatte über die jüdische Auslegungstradition, die dann von einem Wort, also nicht wild rum assoziiert, sondern dann eben in Geschichtenform assoziiert und damit ein Weg mit dem Leser geht, der ihn wieder an einen neuen Ort führt. So, ne? Und damit aber hoffentlich dieses eine Wort oder eben diese Geschichte, die man vorher erzählt hat, nicht nur als Sprungbrett nimmt, sondern dass immer noch was miteinander zu tun hat. Mhm. Also dass das Ganze größer wird irgendwie. Ja. Und deswegen wäre es zumindest das ein Wort, mit dem ich ganz gut arbeiten könnte, weil es nicht zu emotional ist und trotzdem einen Vorgang beschreibt, der mich an einen anderen, also der die Erfahrung, die ich gerade mache, bereichert, anfüllt, aufmacht und damit dann irgendwo hingeht.
Ja, sozusagen. Das finde ich gut. Ich denke auch, das ist eher ein persönliches Problem, das ich habe, weil ich glaube, ich so, ach, durch meine Ausbildung und so, da war das eben immer eher verpönt, ne, glaube ich. Also wir wollten die Kunstwerke, die Texte natürlich durchdringen, wir wollten da wissenschaftlich rangehen. Und wenn dann einer gesagt hat, ich spüre ganz, ganz doll, dass es hier wirklich was Wichtiges ist, dann das fanden wir einfach nur lustig. Und so geht es mir irgendwie immer noch. Es fällt mir immer noch schwer, das abzulegen. So, ne?
Hä, aber ich verstehe das gar nicht.
Nee, genau.
Du bist doch derjenige, also du bist gerade Jay. ja. Was ist mit dir los? Ja. Wir haben gerade die Rollen getauscht.
Ja, das ist doch gut.
Das gibt's doch gar nicht.
Das ist auch mal schön. Ja, ich habe das auch in mir. Also das habe ich auch in mir. Ja, dass ich eben sehr, dass ich dem nicht sehr viel Recht einräumen möchte manchmal, dieses ganze Empfinden und so.
Ich wollte nur sagen, auch das hat ja wieder seine Berechtigung, weil natürlich steckt nicht alles in einem Text oder in einem Bild oder in einem Wort,
das stimmt,
was irgendwer da hineinliest.
Nee, das stimmt.
Spürt oder fühlt oder so. Natürlich hat es seine Berechtigung, dass irgendjemand sagt, ja, okay, jetzt hast du mir beschrieben, was das mit dir macht. Interessant, warum nicht? Aber geht's tatsächlich darum. Mhm. Und dann ist man schon wieder natürlich an der Frage, darf man das?
Ja.
So, also, ne, schafft nicht jeder seine eigene Bedeutung und so weiter, bla bla bla.
Ja, ja, genau.
Aber ein Stück weit, finde ich, darf das dann der analytische Geist schon hinterfragen, ob das tatsächlich, ob das nicht ein Missbrauch des Werkes ist, sozusagen.
Ja, ich hatte da echt ein schönes Erlebnis. Ich habe ein Bild verkauft, ne, Anfang des Jahres. Ja. Und das ist ein Bild an Esther. Esther, vielleicht hörst du sogar gerade zu. Du bist mehr so Hossertalk-Hörerin, weiß ich, aber vielleicht hörst du manchmal auch Cobains Erben. Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, dass ich das Bild verkaufen konnte, dass Esther es haben wollte. Und sie hat gesagt, sie hat das Bild gesehen bei mir und hat sofort gedacht, boah, das möchte ich gerne haben. Ne? Und dann habe ich ihr das gebracht. Auf dem Bild ist zu sehen ein Löwe. Das hast du bei mir vielleicht auch schon mal gesehen. Der liegt da einfach, es ist nicht ganz klar, ob er schläft oder tot ist.
Ja.
Und das, an diesem Bild habe ich dann weitergearbeitet. An dem einen Bein des liegenden Löwen krabbelt eine kleine Kröte nach oben. Mhm. In der linken oberen Ecke ist so eine Art mittelalterliches Monster. Sieht eigentlich mehr lustig aus als bedrohlich. Mhm. Und auf den Löwen zu gehen zwei kleine Kinder mit Masken, mit OP-Masken auf. Die halten sich an den Händen und der Junge gibt dem Mädchen eine Rose. Das ist ein Graffiti, das gab es hier in Marburg, das habe ich fotografiert, das ist, glaube ich, mittlerweile auch schon wieder übermalt. Und der Löwe überragt die beiden Kinder. Ja. Also die Kinder gehen auf den Löwen zu wie auf so einen Berg. So, ne? Hm. Und das gibt es auch auf meinem Instagram-Account übrigens. Darüber hat jemand auch eine Frage gestellt. Hä, was soll das denn bedeuten? Und ich habe da irgend so was Philosophisches geschrieben. So. Aber Esther hat eine ganz klare Deutung für dieses Bild. Und deshalb bedeutet ihr das so viel.
Ja.
Und dann, ich habe ihr das Bild gebracht, Stini ist mitgekommen. In der Nähe von Frankfurt lebt sie und wir haben das Bild in ihr Wohnzimmer gestellt, standen davor, haben das betrachtet. Und dann hat sie uns erzählt, was sie in diesem Bild sieht. Da, der Löwe ist das, die Kröte, voll wichtig für mich. Hat mir eine Geschichte erzählt, wo ihr eine Kröte begegnet ist. Ein ganz wichtiger Moment in ihrem Leben. Und das war total schön. Und ich habe so gedacht, okay, aber nichts davon. habe ich mir gedacht, als ich das Bild gemacht habe. 0,0.
Ja. Ja.
Aber ist mir doch auch egal eigentlich, ne?
Nee, das ist ja die Stärke von dem Werk, was tatsächlich dann mit dem Rezipienten eine eigene Geschichte hat.
Ja, total, weißt du, weil es hat so mir eine Geschichte von dem Bild erzählt, die ich nicht kannte. Also ich wusste nicht. Ja. Und es ergab vollkommen Sinn. Also das war total zusammenhängend und wow, okay, alles klar, stimmt. Dieses Bild muss in deiner Wohnung hängen. Das gehört hierher, ne? Ich glaube, ich habe das für dich gemalt. Aber ich selber, ich hatte überhaupt null Aktien in dieser Deutung. Für mich war das mehr so eine traumhafte Szene, so eine, so, weißt du, so was Irrationales irgendwie. Für mich stellt der Löwe eher eine Bedrohung dar, aber vielleicht ist die Bedrohung schläft. Und dann hätte ich gesagt, gut, die Kinder, die haben Masken auf, weil gerade Pandemie ist, ne? Gefahr, tödliche Gefahr. Der Löwe schläft noch, sie gehen direkt auf den Löwen zu, hoffentlich wacht er nicht auf, hoffentlich ist er tot, wenn er tot ist, haben sie Glück. So, das waren so meine Ideen dabei, ne? Ihre gingen in eine vollkommen andere Richtung. So.
Ja.
Und ich fand beides cool. Weißt du?
Ja, genau.
Das Bild macht einen so großen Raum sozusagen, dass beides Platz hat und man kann sich darüber unterhalten. Das fand ich eine ganz starke Erfahrung.
Ja, Hammer. Hammer. Also ich wollte auch damit. Also und das stimmt, glaube ich, zu 100%. Deswegen ist der Künstler gut beraten, den Menschen, die sein Werk deuten, auch erstmal zuzuhören.
Ja, genau.
So, ne? Weil er tatsächlich vielleicht was über sein Werk lernt, was er noch nicht wusste. Ja. Und so. Ich wollte nur sagen, wenn man dann auf dieser analytischen Ebene über was diskutiert. So, keine Ahnung, jemand, was ich, also, keine Ahnung, es gibt einen Text, sagen wir mal, und der ist voller martialischer Bilder, so. Und irgendjemand, also ich konstruiere jetzt wild was.
Okay.
Und jemand sagt, ja, das hat in mir so Friedensgefühle ausgelöst und irgendwie konnte ich mich darin wiederfinden nach der Sehnsucht, dass der Streit zu Ende ist. Okay, beim letzten Satz könnte ich dann schon wieder, okay, aber ich will damit sagen, also irgendwo gibt es dann auch Dinge, wo man sagt, what, wie? Erklär mal. Ne? Und wo du dann sagst, also sorry, die Deutung finde ich einfach wirklich gar nicht. Und dann ist man natürlich, wie vorhin beschrieben, unter Umständen an dem Punkt, wo man sich aus der Gemeinde ausschließt, weil man sagt, nein, das geht nicht, das steht da nicht. So, ne? Das sollte, glaube ich, nicht passieren. Aber ich will nur sagen, also es kann, es sollte schon erlaubt sein, sich zu fragen. Nicht nur sind das nur meine, also nur in Gänsefüßen meine Gefühle zu einem Kunstwerk oder steckt das da auch tatsächlich drin? Oder, also, weißt du, was ich meine? Ich versuche das sehr brüchig zu sagen, weil es geht nicht anders.
Ich verstehe, was du meinst. Aber ich sehe das auch so. Ich, ehrlich gesagt, ich glaube, das war einer der Gründe, warum das literarische Quartett auch so erfolgreich war mit Marcel Reich-Ranitzky, ne? Weil der manchmal einfach gesagt hat, was Sie gerade sagen, ist vollkommen falsch. Das ist unglaublich, ne? Stimmt. Das haben wir meinem Sohn vorgespielt, damals, als der, da war er noch jünger und der hat sich wirklich wahnsinnig bemüht, es allen Leuten recht zu machen. Ne? Er hatte echt Angst, irgendwie anzuecken und so. Dem haben wir Marcel Reich-Ranitzky vorgespielt, der hat sich totgelacht. Der hat gesagt, so kann man, das geht doch gar nicht, das darf man doch gar nicht. Man darf doch nicht einfach, das geht doch gar nicht. Vor allen Dingen im Rahmen der Kunst dann auch noch, ne? So weit waren wir gar nicht. Im Rahmen der Kunst zu sagen, du hast das Buch nicht verstanden und alles, was du sagst, ist Bullshit. Das finde ich aber irgendwie auch cool.
Ja, eben. Also, ne, ich finde, es muss alles seinen Platz haben, tatsächlich. Ja. Der Streit und der auch mit harten Bandagen geführt werden darf, finde ich. Und ehrlich gesagt, also nochmal, ne, ich meine, so nehme ich auch das jüdische Volk wahr. Mhm. Ne? Die streiten ständig. Ja. Erinnere dich, als wir in Israel waren und in diesem Kibbutz waren und uns diese nette Frau erklärt hat, was sie da so machen und so. Und die sagte auch, ja, wir Juden, wir streiten ununterbrochen, ständig, über alles. aber eins wissen wir sind alle Juden.
Ja, genau.
So, also es findet kein Ausschluss statt, oder also wahrscheinlich auch nicht gar nicht, aber die, also es ist dieses Verbindende da, wir sind alles Juden und wir streiten und das geht nicht immer gut aus, oder dass alle gewinnen und so weiter. Das ist nun mal die Natur auch eines Streits, sozusagen, dass man versucht, etwas auf den Grund zu kommen oder eben Meinung gegen Meinung zu stellen, um auch damit irgendwas auszudrücken. Ja. So. Aber es wird sich nicht getrennt.
Da hätte ich nur fürs Protokoll fällt mir ein, dass ich da gerne mal mit dir über einen Film sprechen würde. Ein Film und ein Comic. 300.
Ja, 300 habe ich nach 10 Minuten ausgemacht, glaube ich. Oder
das ist ein ganz
Stunden.
Fürchterlicher Film.
Ja,
meiner Ansicht nach ist es ein faschistoider Film.
Könnte gut sein. Ich habe, wie gesagt, nach einer Viertelstunde ausgemacht, weil ich dachte, what the fuck, was ist das für ein Schwachsinn?
Ja, also. Aber der ist sehr beliebt unter, und unter Männern vor allen Dingen.
Ja. Ich mag den Regisseur auch eigentlich.
Ja, ich halt nicht. Ich mag den
seit Zack Snyder. Genau. Ich finde, ich hat gerade im Superhelden-Genre total gute Sachen gemacht, weil
ja,
die.
Gut hat er, das stimmt.
Ne, weil die oft eben tatsächlich eben auch düster und abgründig und nicht so glatt sind. So. Aber 300.
Das stimmt. Da müssen wir echt mal drüber reden. Ich glaube, es gibt viele, die uns zuhören, die den eigentlich ganz cool finden, kann ich mir vorstellen. Und ich finde den echt scheiße. Mein Sohn hat den neulich im Geschichtsunterricht gesehen, und ich habe gedacht, das kann ich gar nicht glauben, dass irgendjemand diesen Film Schülern zeigt und den hinterher nicht problematisiert und diskutiert. Ich finde den höchst problematisch. Also ich schreibe das mal auf fürs Protokoll. Müssen wir gleich machen.
Ja, gute Idee. Super Idee. Also
ja. Und dann leicht dir auch mal den Comic, weil das ist auch eine Comic-Verfilmung von Zack Snyder. Ja. Von Frank Miller.
Ja. Ja, Frank Miller ist ja eigentlich auch geil.
Ja, Sin City und so.
Sin City, genau. Ne? Also.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Aber beides, sowohl den Comic als auch den Film, finde ich höchst problematisch.
Ah, cool. Ja, das ist doch auch mal spannend, über ein Kunstwerk zu reden, was uns eher abstößt.
Das meine ich. Weißt du, ja, das hat mich darauf gebracht, weil du gesagt hast, es gibt auch manchmal Fälle, wo du einfach sagen musst, tut mir leid, ich glaube, du verstehst das nicht, was da gesagt wird.
Ja. Genau.
Und du kannst das nicht gut finden. Ja. Ich kenne dich ansonsten, ich weiß, welche Werte du vertrittst und so weiter und so fort. Du kannst das gar nicht gut finden. So, ne?
Ja.
Und ich bin überzeugt, das ist zum Beispiel ein Beispiel für ein Kunstwerk, wo das von Leuten gefeiert wird, die normalerweise für andere Werte stehen, glaube ich persönlich. Und das halte ich für ein Riesenmissverständnis.
Ja,
ja, das das ist nur so eine Seitennotiz.
Ja, ist gut.
Könnte man mal drüber sprechen.
Also finde ich, Filme ist ja eh mal gut.
Ja, genau. Ja. Ist Pop, ne? Ja. Comic, Populärkultur, passt für uns.
Sehr gut. Ja, gut. Haben wir noch eine Spur irgendwie?
Eigentlich, nee, wir können von mir aus gerne zum Schluss kommen. Es ist halt so, dass ich das, was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich, glaube ich, diese Offenheit. Diese Offenheit auch gegenüber Kunstwerken an und für sich, dass man die auf sich wirken lässt, dass man nicht sofort sagt, super oder scheiße oder was soll das jetzt bedeuten, sondern dass man da eintritt wie in so einen Raum und sagt, okay, wo bin ich hier gerade? Und hinterher kann man ja sogar auch sagen, das finde ich hier ganz schlimm, wo ich hier gerade bin.
Ja.
Und vielleicht will das Kunstwerk das ja sogar auch, ne?
Ja.
Dieser Künstler, der irgendwelche Schweine da an Kreuze genagelt hat oder so, der hat sicher nicht gehofft, dass das irgendjemand in sein Wohnzimmer stellt. Das denke ich mal nicht.
Ja.
Darum geht es dann ja auch gar nicht immer.
Genau. Ja, ich hänge immer noch ein bisschen an dieser unterschiedlichen Art zu denken. Also ich habe darüber in den letzten Wochen tatsächlich, also seit ich das Buch von Michael gelesen habe, wirklich viel nachgedacht. Und mich immer wieder gefragt, ich meine, wir haben das jetzt auch schon angerissen, aber man ja irgendwie davon ausgeht, dass die Art, wie man denkt, die einzige Art ist, wie man denkt. So,
ja,
ne?
Ja, ja.
Ich merke das auch immer wieder in der Paarberatung, ne? In vielen Konflikten zwischen Paaren, die sind deswegen so massiv, weil sich das Gegenüber nicht vorstellen kann, wie das zusammenpasst zu Liebe, wenn man das und das tut oder sagt oder wenn man sich nicht so und so verhält und so. Ne? Also dieses, das ist mir da oder fällt mir da immer wieder auf, dass so ein Gefühl da ist, so wie ich die Welt sehe, So sieht die eigentlich jeder. Also man denkt, man geht davon aus, so wie ich die Welt sehe, so sieht die eigentlich jeder. Mhm. So. Und ich meine, ich habe darüber schon, und da finde ich, ist tatsächlich, also sind die biblischen Texte, egal nun, ob vokalisiert oder nicht vokalisiert, aber keine Ahnung, sowas wie das Bild von der Gemeinde als ein Leib, bringt da irgendwie so ein Störfaktor rein. Halt die Fresse, Auge, du siehst nur.
Ja.
Du kannst gar nicht reden, du siehst nur. Mhm. Halt die, so, ne, also diese Beschränktheit, und man kann das positiv sagen, ja, alles ergänzt sich und so weiter, aber man kann es auch einfach mal sagen, ja, man ist in seiner Art zu denken und die Welt wahrzunehmen schon beschränkt, schon ziemlich beschränkt, und damit, also allein dieses Bild macht ja schon viel Deutlichkeit auf. Mhm. Ne? Ja. Weil klar ist, derjenige, der was hört, sieht es aber nicht. Mhm. Und der es sieht, der kann es nicht hören. Also, ne, also man braucht einander, um die Wirklichkeit zu ergänzen irgendwie. Mhm. Mhm. Und ich finde das echt schwierig. Also ich kann mir das alles so denken, und wie der Michael das erklärt mit der Lesrichtung und mit dem Vokalisierten und Nicht-Vokalisierten. Inzwischen habe ich es jetzt drauf mit dem Wort. aber ich finde, im ganz praktischen Leben ist das, sich das klar und bewusst zu machen. Und deswegen schaue ich so fasziniert auf die semitische Denkart, weil das dort quasi mit zum Programm gehört. Ja. Also der Computer hat das von vornherein intus. Mhm. Weil die Vokale fehlen. Wegen so einem Quatsch. Weißt du?
Ja. Ja.
Und das finde ich schon irre. Und wir dürfen über Kunst uns das aneignen.
Ja, über Kunst und über Naturbetrachtung.
Ja.
Da bin ich ganz sicher, dass das ein Weg ist, also die Natur zu meditieren, ist, glaube ich, ein Weg einzuüben, Dinge einfach nur wahrzunehmen. Und weiß gar nicht, ob ich das ist katholisch oder buddhistisch oder sonst wie meine, ist eigentlich scheißegal. Ja. Aber meine Erfahrung ist, man kann das lernen. Man kann sich in der Natur aufhalten und anfangen, sich einfach nur zu freuen, grundlos. Also ohne dass man dann erkennt, wie dieses Tier heißt, wovon es sich ernährt und was am Tag macht, sondern einfach nur, dass es da ist. Diese reine, ganz, ganz simple, unmittelbare Freude an den Dingen, so, ne?
Ja.
Oder das Staunen über die Dinge. Ich finde wirklich, das ist ein total gangbarer Weg, fast schon so eine Art meditativer, kontemplativer Weg, zu lernen, Dinge einfach nur wahrzunehmen. Und sie nicht in Kategorien aufzuteilen, zu bewerten und dann abzuheften. Weil das ist nämlich, glaube ich, in der Kunstbetrachtung vielleicht auch das, was mich am meisten stört. Der Eindruck entsteht, wenn ich das Kunstwerk verstanden habe, kann ich es zur Seite legen, dann kann ich mich dem Nächsten widmen.
Genau.
Und das ist doch voll doof.
Ja.
Also ein Kunstwerk ist ja ein dauerhafter Gesprächspartner.
Ganz genau.
Wenn dir ein Bild oder ein Musikstück oder irgendwas wirklich was wert ist, wendest du dich dem immer wieder zu. Und bei Bildern zum Beispiel ist es ja so, man will ja, dass die Teil des Alltags werden. Also deshalb hängt man die ja auf, damit man sie immer wieder sieht. Ne?
Ja.
Das ist ja fast ein dialogisches Ding irgendwie.
Ja. Ja.
Das ist so traurig, finde ich, wenn man glaubt, wenn man es kapiert hat, kann man es zur Seite legen, dann kann man sich dem nächsten Thema widmen. So.
Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau. Ich habe mich ja manchmal schon geärgert über, keine Ahnung, die Schriften der Bibel, so, weil die so ausufernd sind. Und ich hätte gerne, so vor 20 Jahren, hätte ich gerne so eine 10-seitige Schrift gehabt.
Mhm.
Wo jetzt die Punkte erstens, zweitens, drittens, viertens und so weiter alles aufgelistet ist. So, und das ist es jetzt.
Okay.
Und das kannst du dich jetzt das Ganze lesen und dann weißt du, worum es hier bei der Religion geht. Und dann und da gibt es auch diese ganze narrative Ebene nicht, sondern das ist alles schön eingefangen. Ja. So, und das glauben wir jetzt mal. So. Und ich habe dann damals immer das Alte Testament gelesen oder so und nur gedacht, was sind das nur für Geschichten? Und das glaubt doch keine Sau, dass das passiert ist. Entweder so oder meine Güte, die massakrieren sich wegen nix. Sind die alle eigentlich noch und warum steht das in der Bibel so, ne? Also mich geärgert, weil ich damit nicht klarkam.
Ja.
Jetzt irgendwie 20 Jahre später ist es so, dass ich natürlich immer noch Befremden habe bei solchen Geschichten und auf der anderen Seite habe ich schon oft die Erfahrung gemacht, dass solche Geschichten, die irgendwie wehtun oder die einen nicht erbauen, sondern einen Fragezeichen zurücklassen, einen denken lassen, und das soll Gottes Wort sein oder sowas, weißt du, so, what the fuck, dass die aber irgendwie eine andere Art von Wirkung haben, eine Langzeitwirkung,
so ein
Störfaktor, der dich irgendwie, der dir sagt, ich lass dich nicht so einfach mit deiner Wirklichkeit als der absoluten Wirklichkeit gehen, sondern ich begleite dich und ich piesacke dich, weil die Wirklichkeit nicht so einfach ist, wie du sie gerne hättest.
Ja, darüber reden wir nächste Woche mit Annette Friese. Genau über diesen Punkt. Da reden wir nämlich über gefällige Bücher und sperrige Bücher, Geschichten, ne?
Ja.
Und warum, dass es irgendwie auch schade ist, wenn die Geschichten, die in einer Zeit erzählt werden, immer so nett sind.
Ja.
Also es gilt ja nicht nur für religiöse Texte, es gilt ja für alle. Ja. Also wir haben ja auch gesagt, es gibt ja irgendwie doch eine gewisse Parallele zwischen Kunst und Religion. So, das
total.
Berührt einen, beschäftigt einen, treibt einen um. Und das stimmt, diese manchmal ein bisschen ekligen Sachen, die bleiben länger hängen, ne?
Ja, und auch die Frage, warum wird mir das hier erzählt? Warum muss ich so einen Scheiß lesen?
Ja, genau. Genau.
Also, und man findet ja gar nicht immer eine Antwort drauf.
Nee.
Aber die Frage geht mit einem.
Genau.
So, also das finde ich, ist sozusagen so eine Stärke davon, wenn eben nicht alles auf 10 Seiten zusammengefasst ist.
Ja, ja.
Und du sozusagen eben mit diesen offenen Räumen, die Geschichten nun mal haben, irgendwie umgehen darfst.
Genau.
Dich mit auf eine Reise schicken lassen kannst.
Ja.
Irgendwie so.
Genau. Ja, das war ein gutes Schlusswort, ja. Herr Friedrichs.
Jawohl. Wie auch mal sagen.
Ja. Genau.
Ja.
Also, ihr habt es schon gehört, liebe Freundinnen von Cobains Erben. Nächste Woche sprechen wir mit Annette Friese. Annette ist eine Literaturagentin.
Ja.
Mit ihrer Freundin und Kollegin Caro Kuhn führen sie die Literaturagentur Allies in Bad Nauheim. Und sie wird uns ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, was sie da genau machen, was ihr wichtig ist, was ihr nicht so wichtig ist und so. Ein ganz spannendes Gespräch, das wird es in 14 Tagen geben.
Ja, haben wir schon aufgenommen, deshalb wissen wir das schon.
Tja.
Genau, und wir verabschieden uns, oder? Wie immer. Ja. Und Goofy, was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Definitiv.
Macht es gut. Ciao.
Tschüssikowski.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.